Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast vom Update hört, ne? Also morgens, mittags, abends, irgendwann zwischendurch. Von daher, es kann sein, dass ihr schon schlauer seid, als wir es zum Zeitpunkt dieser Produktion sein konnten. Wir gucken natürlich im frischen Podcast vom Update am 3. November in die USA. Unser Stand bisher, ja, hohe Wahlbeteiligung, viele Menschen an den Wahluhren und der Fokus auf den Swing States, die entscheidend sein werden, auch bei dieser Wahl in den USA. Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, sagt, es ist hier noch nichts fix oder fest, deshalb Vorsicht.
Es könnte also im mittleren Westen die Situation eintreten, dass ziemlich schnell die Stimmen ausgezählt sind derer, die in person in die Wahllokale gegangen sind, sprich die Republikaner. Und die Stimmen der Briefwähler 3-4 Tage hinterherhängen. Und das wäre die Situation, die Donald Trump nutzen könnte und sagen könnte, Moment, ihr könnt auf die Briefwahl verzichten, ich bin der Sieger, das ist wohl ein eindeutiges Ergebnis. Das wäre eine heikle Geschichte, weil sich dann auch seine Anhänger und vor allen Dingen die Milizen, die bewaffnet sind, bis an die Zähne bemüßigt fühlen könnten, tatsächlich sich auf der Straße zu zeigen.
Noch mehr von Thilo in dieser halben Stunde. Außerdem natürlich aktuelle Infos zum Anschlag in Wien. Der mutmaßliche Täter soll ein Islamist gewesen sein. Und dass es in letzter Zeit wieder vermehrt islamistische Angriffe gegeben hat, das ordnet ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg so ein.
Tatsächlich ist es so, dass dieses Grundrauschen wieder zugenommen hat. Das hat meines Erachtens aber ganz aktuell vor allem damit zu tun, dass die neue Diskussion um die Mohammed-Karikaturen in Frankreich das dschihadistische Milieu sehr triggert und dass eben Personen, die ohnehin den Entschluss gefasst hatten, dass sie einen Anschlag verüben wollen, jetzt eben zu der Überzeugung gekommen sind, dass der Moment zum Handeln jetzt für sie da ist.
Wir fassen euch den Tag zusammen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern Abend gegen 20 Uhr erste Schüsse in der Wiener Innenstadt. Im Laufe des Abends bzw. der Nacht wird dann klar, dass 4 Menschen getötet worden sind bei einer Terrorattacke, 22 Verletzte. Auch der mutmaßliche Täter ist erschossen worden von der Polizei. Nach wie vor gibt es keine Entwarnung für Wien und nach wie vor ist nicht klar, ob der Mann, der offenbar wahllos um sich geschossen hat, ob das ein Einzeltäter war oder nicht. Kanzler Kurz hat sich auf jeden Fall festgelegt.
Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass der gestrige Anschlag eindeutig ein islamistischer Terroranschlag war. Es war ein Anschlag aus Hass auf unsere Grundwerte, aus Hass auf unser Lebensmodell, aus Hass auf unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind.
Heute sind weitere Personen festgenommen worden. Über die Ermittlungen und die Situation in Wien spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Clemens Ferenkotte. Clemens, 22 Menschen sind ebenfalls zum Teil schwer verletzt worden. Wie geht es denen?
Teilweise unverändert, sehr lebensbedrohlich. Die Lage ist bei einigen sehr, sehr ernst. Sie sind ja mit Verletzungen eingeliefert worden gestern Abend. Schussverletzungen, schweren Schussverletzungen, auch mit Hieb- und Stichverletzungen, weil der mutmaßliche Attentäter, das ist im Laufe des heutigen Tages bekannt geworden, bewaffnet war mit einer abgesägten Kalaschnikow, mit einem Sturmgewehr, mit einer Pistole, mit einer Machete und einer Attrappe von Sprengstoff. Diese ganzen Waffen hat er 9 Minuten lang eingesetzt. Diese 4 Menschen sind dabei getötet worden und die 22 zum Teil schwer verletzt. Das sind gegenwärtig die Befürchtungen, dass also die Zahl sich durchaus noch etwas ändern könnte. Ein letztes Wort, was nur die Verletzten angeht. Darunter befand sich unter anderem auch ein Polizist, ein junger Polizist, ein 28-Jähriger, der im ersten Bezirk dort Dienst hatte. Der wurde sehr schwer verletzt, gerettet von 2 Österreichern türkischer Herkunft, die da auch in den sozialen Medien sehr, sehr für gelobt worden sind und den gerettet haben. Und der ist heute Nachmittag operiert worden. Das sei gut verlaufen und das ließ sich dann auch der hiesige Innenminister nicht nehmen zu sagen, dass das eine der wenigen erfreulichen Nachrichten sei an den Tagen wie diesen.
Jetzt ist ja die Rede gewesen von unterschiedlichen Tatorten. Man hört sowas von 6 Tatorten insgesamt. Was weiß man denn heute über diesen Anschlag, zum Beispiel auch über diese Tatorte? Ist das verifiziert?
Es ist tatsächlich so, dass es gestern im Laufe der gestrigen Nacht überhaupt nicht klar war, wie viele waren daran beteiligt. Und nach der bisherigen Auswertung ist es so, dass der mutmaßliche Attentäter innerhalb dieser 9 Minuten, in der er mit seinen Waffen da nun auf Menschen einschoss und einen stach, dass er mehrere Orte, das liegt alles echt eng beieinander im ersten Bezirk dort, dass er diese Tatorte tatsächlich auch alle selber dort aufgesucht hätte, dass das also ein Indiz dafür wäre, dass, obgleich es 6 verschiedene Tatorte gibt, dass vermutlich von dem Einzeltäter alles in Anführungsstrichen abgedeckt worden ist.
Es gibt jetzt weiterhin keine Entwarnung in Wien oder für Wien. Was befürchtet die Polizei denn?
Mehrerlei. Zum einen Nachahmer, dass also diese Art von Tat auch bei anderen gegebenenfalls hier Nachahmung finden könnte. Das ist das eine. Das zweite ist, sie können nach wie vor nicht hundertprozentig ausschließen, ob es nicht doch noch andere Mittäter gibt. Die Behörden haben ja hier insgesamt 20.000 Videos, Handyvideos, waren ja sehr viele Leute gestern Abend unterwegs in der Innenstadt, von der Bevölkerung bekommen, ausgewertet. Die sind bei 50-60% dieser Videos haben sie durchgesehen und kamen dann zum Ergebnis, da ist kein zweiter Mittäter zu sehen. Da sie noch damit nicht fertig sind, schließen sie das auch nicht aus und deswegen bleiben auch die Sicherheitsvorkehrungen unverändert hier in Wien.
Wir haben eben den Kanzler gehört, den österreichischen Sebastian Kurz, der das ganz klar einordnet als islamistische Tat. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand dazu der Polizeiermittlungen?
Das geht darauf zurück, dass der mutmaßliche Attentäter, ein 20-Jähriger, hier in Mödling südlich von Wien geboren wurde, als Sohn albanisch-nordmazedonischer Eltern, die hierher gekommen sind. Und der sich radikalisiert habe, wie hat man das gemessen? Dieser junge Mann wollte mit 17, 18 alleine nach Syrien fahren, um sich dort dem IS, dem Islamischen Staat, anzuschließen. Er wurde in der Türkei festgenommen, war dann 4 Monate dort in einem Gefängnis, überstellt nach Österreich. Hier wurde ihm der Prozess gemacht im Frühjahr 2019, verurteilt zu 22 Monaten wegen dieses Versuchs, einer Terrorgruppe beizutreten. Und er wurde vorzeitig entlassen im Dezember des vergangenen Jahres. Die Behörden waren sich damals wohl sicher, und das erweist sich jetzt als ein Trugschluss, dass er deradikalisiert sei, dass er dieses Gedankengut nicht mehr verfolge. Und das stimmte offenkundig nicht.
Clemens, uns interessiert auch noch ein persönlicher Eindruck von dir. Wie ist denn gerade die Situation in Wien? Wie nimmst du das wahr?
Bedrückend. Es sind sehr, sehr viele wirklich buchstäblich aus allen Wolken gefallen. Das hat es hier in Wien auf Deutsch gesagt, im Umfang nie gegeben. Man kann zurückblättern in Annalen, Anfang der 80er Jahre, palästinensische Terroristen. Aber das gab es hier nicht. Und alle Menschen, die hier nach Wien gekommen sind oder auch leben, waren davon überzeugt, dass das diese friedliche Stadt auch immer bleibt und sicher. Und dieses Sicherheitsgefühl ist mit dem gestrigen Attentat beschädigt worden. Und dementsprechend sind auch viele Leute wirklich betrübt und auch wirklich traurig darüber, dass das hat geschehen können und dass sich das wirklich auch in ihrer Stadt zugetragen hat.
Clemens, danke dir für diese aktuellen Eindrücke und für die Infos. Clemens Ferrenkotte ist unser Korrespondent in Wien und ihr habt ihn gehört zum Anschlag, zu allem, was man bisher weiß über das, was gestern in Wien passiert ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute hat es eine Gedenkminute gegeben für die Opfer und für die Verletzten. 4 Menschen, wir haben gerade schon davon gehört, sind bei diesem Anschlag ums Leben gekommen. 22 Verletzte gibt es und der mutmaßliche Täter ist von der Polizei erschossen worden. Wie viele Täter es gegeben hat, ob es jetzt nur einer waren oder mehrere, ganz, ganz sicher ist das noch nicht. Für die Regierung von Österreich ist auf jeden Fall klar, dass es sich um einen islamistischen Terroranschlag handelt. Und auch der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg sieht Parallelen zu anderen Anschlägen. Michael, der mutmaßliche Täter soll IS-Anhänger gewesen sein. Er war den Behörden bekannt. Was wussten die denn über den?
Ja, er war den österreichischen Behörden bestens bekannt. Er war, weil er zum IS ausreisen wollte, auch in Österreich vor Gericht gestellt worden und zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er kam dann im Dezember aus der Haft wieder heraus, nach nur wenigen Monaten, weil er nach dem Jugendstrafgesetz noch verurteilt worden war. Also die österreichischen Behörden hatten ihn voll auf dem Radar. Die Frage, die nun beantwortet werden muss, ist, in welchem Umfang er eigentlich im Vorfeld der Tat noch von den Behörden beobachtet worden ist.
Was weiß man denn über die Motive? Also warum gab es diesen Anschlag in Wien ausgerechnet jetzt?
Ja, auch das wird man jetzt im Zuge der Ermittlungen klären müssen. Es gibt ein paar Dinge, die naheliegend sind, dass er sich möglicherweise zu diesem Zeitpunkt entschlossen hat zuzuschlagen, weil eben auch Österreich vor einem Lockdown steht und in Bars und Restaurants niemand mehr anzutreffen ist. Und wenn er sich entschieden hat, einen solchen Anschlag zu verüben, dann war gestern Abend sozusagen die letzte Möglichkeit, das in dem Maße zu tun, wie es am Ende eben auch passiert ist. Aber ob das tatsächlich der Beweggrund gewesen ist, das müssen die Ermittlungen jetzt ergeben, wenn es sich überhaupt noch klären lässt.
Die Rede ist von 6 Tatorten, die es geben soll. Man weiß bisher nicht, ob dafür eben nur eine Person verantwortlich ist, ob es vielleicht mehrere Attentäter gegeben hat. Siehst du da Parallelen zum Terroranschlag in Paris vor 5 Jahren?
Also zunächst mal muss man sagen, dass die österreichischen Behörden mittlerweile davon ausgehen, dass er diese Tat alleine begangen hat. Ich habe noch so meine Zweifel, ob es diese ganzen Tatorte in der Form wirklich gegeben hat, dass er da überall gewesen ist, weil er nur nach wenigen Minuten, nach 9 Minuten nämlich bereits von der Polizei erschossen worden ist. In der Rückschau stellt man häufig fest, dass Zeugen Hinweise gegeben haben, die dann dazu geführt haben, dass die Polizei davon ausgeht, dass dort etwas passiert. Es dann aber in der Nachbereitung sich herausstellt, dass das eine falsche Information gewesen ist. Das wird man jetzt überprüfen müssen. Ich habe in der gestrigen Nacht in der Tat auch mich sehr erinnert gefühlt an die Ereignisse im November 2015 in Paris, als eine ganze Gruppe von Attentätern eben auch in der Pariser Innenstadt und unterwegs war, in Bars und Restaurants auf Menschen geschossen hat und dann das Konzerthaus Bataclan angegriffen hat. So wie es jetzt offenbar in Wien gewesen ist, ist das nicht ganz auf diesem Niveau, aber es mag die Blaupause gewesen sein für den Attentäter.
Dschihadistische Gruppen sollen seit längerem zu Attentaten während der Pandemie aufgerufen haben über Messenger-Dienste. Was ist darüber bekannt?
Also grundsätzlich gab es zunächst sogar eine Phase der Ruhe, Corona-bedingt, auch im dschihadistischen Milieu. Tatsächlich ist es so, dass dieses Grundrauschen wieder zugenommen hat. Das hat meines Erachtens aber ganz aktuell vor allem damit zu tun, dass die neue Diskussion um die Mohammed-Karikaturen in Frankreich das dschihadistische Milieu sehr triggert und dass eben Personen, die ohnehin den Entschluss gefasst hatten, dass sie einen Anschlag verüben wollen, jetzt eben zu der Überzeugung gekommen sind, dass der Moment zum Handeln jetzt für sie da ist.
Jetzt haben wir die Messerattacke in Dresden gehabt, vorletzte Woche, dann die Anschläge oder den Anschlag in Paris, dann Nizza, jetzt Wien. Wie deutest du diese Ereignisse? Gibt es einen Zusammenhang? Kann man das einfach vom jetzigen Zeitpunkt aus noch gar nicht realistisch einschätzen?
Also nach meinen Informationen deutet im Moment zumindest noch nichts darauf hin, dass das in irgendeiner Weise von wem auch immer orchestriert worden wäre. Ich denke, dass es sich eher so verhält, wie eben geschildert, dass eben ausgehend von der Enthauptung des Lehrers in Frankreich und dieser ganzen Diskussionen und auch den weltweiten massiven Reaktionen auf dieses Thema Mohammed-Karikaturen in Frankreich jetzt die Mobilisierung in der radikal-islamistischen Szene halt gegriffen hat und Personen, die über kurz oder lang ohnehin einen Anschlag verüben wollten, das jetzt zum Anlass genommen haben zu handeln.
Einschätzungen zum Anschlag in Wien von Michael Götschenberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit heute Mittag unserer Zeit sind die Wahllokale ja geöffnet in den USA und spätestens morgen früh können wir dann hoffentlich etwas genauer sagen, ob Trump Präsident bleibt oder ob Biden den Job übernimmt. Wir versorgen euch dazu ja mit allen Infos, die ihr braucht. Morgen in Hielscher oder Haase, da starten wir schon um 5 Uhr und fassen dann die Wahlnacht bzw. den Wahltag und die Ergebnisse für euch zusammen. Bis dahin sind es ja noch ein paar Stunden, deswegen nehmen wir uns jetzt nochmal die Zeit und gucken zusammen drauf auf diesen Tag in den USA mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Thilo Kössler. Thilo, in den letzten Tagen hat es ja immer wieder geheißen, die Wahl ist längst nicht entschieden. Wie sieht es denn heute aus, so in den ersten Prognosen? Kannst du da schon mal einen kleinen Einblick geben?
Also wenn man jetzt die Umfragen als Prognosen nimmt, dann sieht es so aus, dass Joe Biden ganz klar vorne liegt und Donald Trump ein Problem haben wird. Es wird heute Abend eine ganz, ganz spannende Geschichte werden, deshalb, weil sich möglicherweise die Sache schon relativ schnell entscheiden kann. Und zwar dann nämlich, wenn Georgia, North Carolina und Florida tatsächlich an Joe Biden gehen. Alle drei Staaten schließen um 1 Uhr eurer Zeit. Alle drei Staaten werden relativ schnell auszählen. Alle drei Staaten sind unglaublich wichtig mit Blick auf die Zahl der Wahlmänner. Wenn Biden in nur einem dieser Staaten gewinnt, dann ist er ganz klarer Favorit, dann wird es eng für Donald Trump. Es könnte aber ein anderes Szenario eintreten, dass natürlich Donald Trump diese drei Staaten holt. Und dann ist zwar Biden immer noch im Rennen, aber er braucht dann Pennsylvania, einen Staat, der ein klassischer Swing State ist, im mittleren Westen liegt. Und dann wird sich gewissermaßen der Blick von dem Sunbelt, von dem Sonnengürtel im Süden, richten in Richtung Norden zu den großen Seen. Und da wird es dann keine schnelle Entscheidung geben, denn dann dauert die Auszählung sehr viel länger.
Es ist ja eigentlich ein bisschen verrückt, sowas fragen zu müssen, Thilo, aber wie geregelt läuft die Wahl denn bis jetzt ab? Also gibt es irgendwelche besonderen Ereignisse? Wir haben hier was gehört von Einschüchterungsversuchen von Seiten des aktuellen Präsidenten von Trump in Bezug auf seine Wähler. Was war da los?
Ja, er hat ja in den letzten Tagen immer wieder seine Anhänger aufgefordert, geht zu den Wahlurnen, geht zu den Wahllokalen und spielt dort gewissermaßen inoffiziell Wahlbeobachter. Das ist überhaupt nicht gut angekommen. Dagegen sind einzelne Städte, einzelne Staaten vorgegangen, zum Beispiel Philadelphia in Pennsylvania, die haben das verboten. Da gab es Zwischenfälle, aber heute eben noch überhaupt nicht. Heute ist ein absolut ruhiger Wahltag, es ist ein strahlend, wunderbar strahlend sonniger Herbsttag. Es sind kühle Temperaturen. Der Tag begann damit, dass viele schon sehr früh aufgestanden sind, zu den Wahllokalen gegangen sind. Und es werden bis dato überhaupt keine Zwischenfälle gemeldet.
Die Wahlbeteiligung in den USA ist normalerweise nicht so irre hoch. Wie ist es bei dieser Wahl?
Diese Wahlbeteiligung ist der Hammer, Sonja. Das ist der Hammer. Damit hat keiner gerechnet. Es sind bereits bei den Frühwählern und bei den Briefwählern 100 Millionen Stimmen abgegeben worden. Das sind etwa fast drei Viertel der Stimmen, die im Jahr 2016 insgesamt abgegeben worden sind. Das spricht für eine wahnsinnige Mobilisierung der Wähler. Sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite sagen die Wähler, diese Wahl ist eine Schicksalswahl. Jetzt ist meine Stimme gefordert. Auf Seiten der Demokraten ist es tatsächlich so, dass man weiß, dass viele, die 2016 nicht wählen gegangen sind, weil sie Probleme mit Hillary Clinton hatten, weil sie nicht wählen konnten, weil sie sie unsympathisch fanden und nicht die geeignete Kandidatin, dass sie heute sagen, jawohl, und wir müssen zur Wahl gehen. Und ganz bemerkenswert auch, und das wird aus ganz vielen Bundesstaaten gemeldet, ganz bemerkenswert auch die hohe Wahlbeteiligung, gerade unter den Erstwählern und den jüngeren Wählern, die bekanntermaßen sich sonst, wenn es ums Wählen geht, immer zurückhalten.
Auf wie viel Uhr sollen wir uns denn eigentlich hier in Deutschland einen Wecker stellen, Thilo? Also wann lohnt es sich mal zu gucken oder gucken zu können, wann man schon eine eindeutige Tendenz dann ausmachen kann?
Ja, eine eindeutige Tendenz wird das noch nicht sein. Mhm. Vorsicht an der Bahnsteigkante, denn das ist hier eine heikle Geschichte. Das wird ein enges Rennen. Aber die erste zeitliche Hürde würde ich mal einbauen in dieser Nacht um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da schließen die Wahllokale in Georgia, da schließen sie in North Carolina um 1.30 Uhr und Florida schließt um 2 Uhr und Florida. Das wird richtig, richtig spannend. Da geht man davon aus, dass das Ergebnis schon um Mitternacht, also um 6 Uhr eurer Zeit vorliegen könnte. Mhm. Und das könnte so eine Art Vorentscheidung sein. Da kann man zumindest sagen, wenn Joe Biden Florida holt, dann ist er der ganz klare Favorit bei dieser Wahl.
Wie ist es überhaupt dann mit einem richtigen Endergebnis? Also ich habe jetzt gelesen, das ist jetzt im Moment gar nicht so einfach, weil viel Briefwahl, haben wir schon gehört. Aber ich glaube, die Briefwahlunterlagen werden auch in den einzelnen Bundesstaaten nicht alle direkt ausgezählt. Da gibt es irgendwie auch Verschiebungen, ne?
Also ich habe hier mehrere Listen liegen und eine Liste davon ist eben, ab wann darf in den einzelnen Bundesstaaten ausgezählt werden. Die einen, die zählen die Stimmen, sobald sie eingetroffen sind. Die anderen zählen sie eine Woche vor dem Wahltag. Dann gibt es eine Gruppe, die wählen weniger als eine Woche vor dem Wahltag. Und dann gibt es Staaten, die fangen erst am Wahltag, also heute an, die Stimmen auszuzählen. Und das sind so ganz entscheidende Staaten, nämlich die drei entscheidenden Staaten im Mittleren Westen. Das ist Pennsylvania, das ist Michigan und das ist Wisconsin. Und das sind just die drei Staaten, die möglicherweise wahlentscheidend werden, wenn sich das Ganze nicht schon im Sandbelt vorher einigermaßen entscheidet.
Was ist denn eigentlich deine Prognose für die nächsten Tage, Thilo? Also ich meine damit auch, dass wir hier ja auch immer wieder in den Nachrichten lesen und mitbekommen, dass eben mit Unruhen gerechnet wird. Dass es vielleicht in den nächsten Tagen nicht besonders angenehm wird in einigen Städten in den USA. Wir haben schon mitbekommen, es werden teilweise die Schaufenster verbarrikadiert in Städten wie New York. Ich glaube, Washington war auch dabei.
Ganz, genau, ganz stark, ja,
da wo du bist. Also von daher, was ist so deine Prognose? Was kommt da auf die USA zu in den nächsten Tagen?
Also es könnte dann unangenehm werden, Sonja, wenn Donald Trump sich tatsächlich dazu entschließt, vorzeitig und ohne jede Begründung sich zum Sieger auszurufen. Das könnte dann sein, ich schildere das Szenario mal ganz kurz. Es sind so, dass die Demokraten im Zeichen von Corona zur Briefwahl gegriffen haben. Während bei den Republikanern traditionell die Tendenz da ist, dass sie persönlich ihre Stimmen abgeben. Es könnte also im Mittleren Westen die Situation eintreten, dass ziemlich schnell die Stimmen ausgezählt sind derer, die in person in die Wahllokale gegangen sind, sprich die Republikaner. Und die Stimmen der Briefwähler 3-4 Tage hinterherhängen. Und das wäre die Situation, die Donald Trump nutzen könnte und sagen könnte, Moment, ihr könnt auf die Briefwahl verzichten, ich bin der Sieger, das ist wohl ein eindeutiges Ergebnis. Und das wäre eine heikle Geschichte, weil sich dann auch seine Anhänger und vor allen Dingen die Milizen, die bewaffnet sind, bis an die Zähne bemüßigt fühlen könnten, tatsächlich sich auf der Straße zu zeigen.
Thilo, du wirst auch ganz viel berichten für Deutschlandfunk Nova, für den Deutschlandfunk. Ich wünsche dir und allen deinen Kollegen, ich glaube, ihr seid ja zu dritt im Büro in Washington, toi, 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 für die nächsten Tage. Danke, dass du uns hier schon mal jetzt über diesen aktuellen Tag in den USA einen kleinen Überblick gegeben hast, hier in Deutschlandfunk Nova. Liebe Grüße an dich, Thilo.
Danke, zurück.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern Abend der Terroranschlag in Wien. Seit Wochen ja jetzt schon das Top-Thema, die Wahlen in den USA. Und dann kommt noch Corona dazu, der Lockdown-Light, die Neuinfektionen und so weiter und so fort. Ja, es gibt so Tage, ne, da wäre so ein Storno-Knopf für den Kopf eigentlich nicht schlecht, weil manchmal wird das einfach zu viel. Das ist so ein richtig brachialer Ansturm von Informationen. Wie filtert man das? Weil so ganz nebenbei müssen wir ja auch noch unser Leben leben, ne? Also wäre auf jeden Fall ganz schön. Um nicht unterzugehen in dieser Menge an Informationen, hat unser Nova-Reporter Stefan Beuting ein kleines Schwimmtraining für euch entworfen. So eine Art Seepferdchen fürs sorglose Planschen im Infomeer.
Schwimm nicht so weit raus, heißt es ja. Gut gemeinter Tipp, aber was nützt der, wenn die Flut immer wieder auf dich zukommt? Die Nachrichtenflut.
Gestern Abend, das ist ein schönes Beispiel, was Medien dann so machen und Smartphones. Ich saß vorm Fernseher und habe halt News geschaut auch. Dann kam die Breaking News auf der Unterschrift vom Fernseher. Zeitgleich, ein paar Minuten vorher, kam auf dem Smartphone die App mit der News. Auf der Apple Watch kamen sie auch.
Markus Dörr ist Psychologe, berät und trainiert im Bereich Selbstmanagement und Zeitmanagement. Auch wenn gerade viel los ist, Terroranschlag in Wien, US-Wahl, Covid-19-Maßnahmen, im Grunde ist das Problem bekannt. Die Welt da draußen nimmt keine Rücksicht darauf, was bei mir gerade los ist. Typisch.
Ich selber als Trainer, Coach, der halt mit Menschen daran arbeitet, ihre Ziele zu erreichen, arbeitet auch daran, dass wir von unserem Selbst- und Zeitmanagement natürlich eine gewisse Technik und eine Disziplin entwickeln, sodass wir unsere Ziele erreichen.
Wer sich vom dauernden Newsstrom nicht einfach mitreißen lassen will, der sollte an seiner Schwimmtechnik feilen. Und vor allem den richtigen Stil wählen. Markus Dörrs erster Tipp.
Nachrichten reduzieren, genau filtern und auswählen ist das Erste, was ich so machen würde.
Wichtig dabei zu verstehen, es sind ja nicht die News selbst, sondern das mögliche Gefühlsdurcheinander, mit dem wir danach umgehen müssen. Das sagt zumindest Nir Eyal, Autor des Buches Indistractable, in dem er Wege beschreibt, die eigene Aufmerksamkeit in den Griff zu bekommen. Den Fokus kontrollieren heißt demnach vor allem, mit emotional unkomfortablen Situationen umgehen lernen. Sein Rezept: innere Ablenkungen analysieren, äußere zu bestimmten Zeiten abschalten. Newstime könnte man so auch ganz gezielt nutzen.
Und das machen viele Menschen, dass sie sagen, ich mache jetzt mal 20 Minuten diese Aufgabe oder ich beende das und danach, und damit ist es ja auch keine Störung mehr im eigentlichen Sinne, danach belohne ich mich mit, ich schaue mal 2 Minuten in mein Smartphone und bringe mich auf den neuesten Stand. Das heißt, ich kann das tatsächlich auch terminieren, wenn ich mich im Griff habe.
Genau hier setzt Julie Morgenstern an, Autorin von Never Check Email in the Morning. Sie empfiehlt, sich für private und öffentliche News so weit wie möglich Termine anzulegen. Oft wissen wir nämlich, wann wir mit einer Info zu rechnen haben und wo wir sie kurz und knapp bekommen. Nicht die News findet uns, sondern wir sie. Der Schlüssel sei es, schreibt sie, dieses ständige und unbewusste News-Checken zu verhindern.
Oh, guck mal, da passiert was in der Welt, ob das nun Fußballergebnisse sind oder auf der anderen Seite der Skala Erdbeben oder was auch immer. Das Gehirn mag das gerne, dass man unterbrochen wird. Pro News sind das 1-2 Minuten, die man raus ist. Und je nachdem, wie emotional jetzt die Nachricht war, brauche ich vielleicht auch noch mal ein paar Sekunden, um mich da abzuschütteln und zu sagen, zurück zu meinem Modus. Ne?
Wer in den kommenden Wochen Fokus und Aufmerksamkeit kontrollieren will, der braucht Technik und Ausdauer. Allein die Covid-Krise wird noch einige schlechte Nachrichten liefern. Und ganz sicher werden bei der Präsidentenwahl 40% der US-Wählerinnen und Wähler hinterher enttäuscht sein, weil eben der andere gewonnen hat. Elissa Epel, Professorin für Psychiatrie an der Universität von San Francisco, rät, sich jetzt schon mal die Frage für den Moment nach der Wahl zu stellen. Wenn das Ergebnis nicht das sein sollte, was ich mir wünsche, was wird mir dann in dieser Situation am meisten helfen? Das wäre ja nicht nur Schwimmtechnik und Ausdauertraining, sondern auch die Idee, dass ich mir vorm Schwimmen schon mal das Handtuch, die frische Unterhose und den Apfel zurechtlege. Weil ich ja weiß, dass ich irgendwann auch mal wieder aus dem Wasser herauskomme.
Der eine ist da vielleicht eher Seepferdchen, der andere ist da eher Freifahrtenjugend oder irgend sowas. Aber es gibt auch eine ganze Menge Nichtschwimmer in diesem Becken.
Für die bleibt die Option, nicht zu weit rausschwimmen oder einfach mal zeitweise ganz aufs Baden verzichten.
Also in dem Moment, wo ich den Kanal abstelle, der mich beflutet mit Informationen, beende ich ja auch diese ständige Auseinandersetzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Licht, also dass es so hell ist, das ist ja eigentlich was Schönes, ne? Merkt man gerade jetzt, wo es früher dunkel wird. Nur zu viel Licht ist auch nicht gut. Lichtverschmutzung, haben wir schon öfter drüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Und jetzt gibt es eine aktuelle Studie genau zu diesem Thema und die kommt eben zu dem Ergebnis, künstliches Licht muss im Grunde als Schadstoff für die Umwelt betrachtet und reduziert werden. Und jetzt wollen wir uns diesen Schadstoff nochmal genauer angucken mit Verena von Keitz aus dem Nova-Team. Verena, warum ist denn Licht so problematisch?
Weil es sich auswirkt auf sehr viele Tiere, auf Pflanzen, sogar auf Mikroorganismen, wenn davon zu viel auf der Erde sozusagen rumleuchtet. Künstliches Licht bringt einfach den Tag-Nacht-Rhythmus von vielen Lebewesen durcheinander.
Über 30% der Wirbeltiere und mehr als 60% der wirbellosen Tiere, dazu gehören ja die Insekten, sind nachtaktiv. Die haben sich angepasst an die Dunkelheit und haben entsprechend extrem sensitive Schwachlichtsensoren, die schnell durch künstliches Licht in der Nacht auch gestört werden können.
Das sagt Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Süßwasserökologie. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Lichtverschmutzung und die Auswirkungen, die das auf Ökosysteme hat.
Okay, das heißt, die Tiere wissen einfach gar nicht mehr, wann soll ich jetzt wach bleiben, wann soll ich schlafen, und irgendwie sind die immer müde und auf jeden Fall durcheinander.
Ja, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der eine Rolle spielt. Das sagt auch der Ökologe Dirk Sanders von der Exeter University, die gerade die aktuelle Studie, wo es um dieses Licht als Schadstoff geht, in der Fachzeitschrift Nature Ecology mitveröffentlicht hat.
Es wird schwieriger, dann einfach Ruhephasen zu finden. Und der Körper, das gilt für Menschen wie für viele andere Organismen auch, der Körper braucht einfach diese Ruhephase, um sich zu reparieren.
Also, dass man sich wieder regeneriert, das ist total wichtig. Und zu viel Licht wirkt sich auch darauf aus, dass der Melatoninhaushalt beeinflusst wird. Hast du vielleicht schon mal gehört, ne? Melatonin, dieses Schlafhormon.
Ja, genau.
Und auch, dass Lebewesen, die zum Beispiel nachtaktiv sind, irritiert werden. Dieser sogenannte Staubsaugereffekt nennen das Fachleute. Wenn also eine Straßenbeleuchtung die Insekten wie Nachtfalter und Motten und so weiter anzieht, weg aus ihrem eigentlichen Lebensraum und sie dann da ganz leicht Beute werden unter der Straßenlaterne.
Ja, Fledermäuse konnte ich zum Beispiel schon beobachten, obwohl ich relativ zentral wohne. Also die haben da keine Hemmungen. Die kommen dann angeflitzt.
Genau, und rasen da immer um die Laternen rum.
Genau.
Oder Spinnen, die sich da schön an den Laternen oder an irgendwelchen Straßenbeleuchtungen niederlassen. Also die Räuber-Beute-Beziehungen werden verändert durch Licht, künstliches Licht in der Nacht. Vor allem Insekten sind betroffen, aber auch viele andere Organismen. Dirk Sanders hat mir erzählt, dass Fähren zum Beispiel inzwischen ihre Fenster bei Nachtfahrten über Meer verdunkeln, weil sonst die Seevögel dagegen fliegen und dann eben oft auch sterben.
Und woher kommt jetzt dieses ganze Licht? Also ist das jetzt ausschließlich die Straßenbeleuchtung oder was?
Also Straßenbeleuchtung spielt schon eine Rolle. Viel kommt aber auch von Gebäuden. Es werden ja in vielen Städten immer mehr Kirchen und Plätze so komplett angestrahlt. Das macht ja auch was mit dem Stadtbild. Alles Mögliche wird angestrahlt. Auch der fahrende Verkehr spielt eine Rolle, also Scheinwerfer von Autos zum Beispiel. Und selbst das Licht, das wir in unseren Wohnungen einschalten, das wirkt nach außen. Diese Verstädterung nimmt ja weltweit zu. Das sorgt auch immer mehr für diese Lichtkegel über den Städten. Und all dieses Licht wird oftmals auch von Wolken zurückgestrahlt, in die Landschaft eingetragen. Und deswegen sprechen wir auch so gewisserweise von Lichtverschmutzung. Da sieht man auch die Sterne nicht mehr gut. Und es sorgt einfach dafür, dass auf vielen Stellen der Erde es einfach nachts wirklich nicht mehr dunkel wird. Und Dirk Sanders sagt eben, das Problem sei natürlich, dass inzwischen überall auch umgestellt wird auf LED-Lampen. Die sind natürlich grundsätzlich energiesparender, aber die haben ein sehr breites Farbspektrum. Und das kann viele Organismen beeinflussen, denn sie haben viel kaltes Licht, das dem Tageslicht ähnelt. Und das ist ja auch für uns Menschen schwierig. Und deswegen schalten wir unseren Monitore ja nachts besser in den Nachtmodus mit wärmeren Farben. Allerdings wird inzwischen in einigen Städten bei diesem ganzen Thema schon darüber nachgedacht, wie sich die Lichtflut einschränken lässt.
Und welche Ideen gibt es da?
Ich habe darüber mit dem Gewässerökologen Franz Hölker gesprochen und er sagt, dass es eigentlich gar nicht so schwer eine Möglichkeit ist, die Beleuchtung einfach weniger hell zu machen.
Man kann eben dimmen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Licht zu begrenzen, also nur das zu beleuchten, was beleuchtet werden soll und eben nicht seitlich Licht zu emittieren oder nach oben, das wieder zu einem erhöhten Himmelsleuchten führt, der sogenannte Skyglow oder die Lichtglocke über Städten.
Genau. Und man kann selbst tatsächlich auch was tun, habe ich ihn gefragt. Also wenn ich abends das Licht in der Wohnung etwas dimme, vielleicht weniger Lampen brennen lasse, noch eine Kerze anzünde oder so, dann strahlt das nach außen auch ein bisschen weniger aus. Und es ist gut für uns selber.
Also nicht immer schön unter der Neonröhre sitzen, ne? Und sich fühlen wie, weiß ich nicht, irgendwo im Urlaub oder so. Ja, Verena, danke an dich für die Infos. Es wird also immer heller bei uns insgesamt auf der ganzen Erde. Und Forschende sagen, dass das auf viele Tier- und Pflanzenarten Auswirkungen hat. Und es eben wichtig ist, dass es wieder dunkler wird. Ein bisschen zumindest. Auch für uns selbst, wie es funktionieren kann. Verena von Keitz hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.